Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Bogatzki. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch wiederholen können mit einem Literaten, dem in der kommenden Woche der Uwe-Johnson-Preis verliehen wird. Ralf Rothmann ist es, der einst Maurer gelernt hat, der Pfleger im Krankenhaus war, der in Kneipen gejobbt hat, bis er dann endlich Romane geschrieben hat. Als er im vorigen Jahr mein Gast war, habe ich Ralf Rothmann zuallererst gefragt, welcher dieser Berufe denn am ergiebigsten fürs spätere Schreiben war.
Alle Berufe hatten letztlich so ihr Erfahrungspotenzial. Aus allen habe ich wahrscheinlich die eine oder andere Episode gezogen, um die dann später zu verarbeiten. Aber am traumatisierendsten, würde ich sagen, war wahrscheinlich die Zeit auf dem Bau, die 7 Jahre auf dem Bau. Also da war ich ja mit 14 schon Lehrling, und war für so ein zartes Naturell wie mich eine harte Erfahrung.
Ralf Rothmann im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der Schriftsteller, der in der nächsten Woche mit dem Uwe-Johnson-Preis ausgezeichnet wird. Ein Literat ist das, der aber nicht jeden Preis annehmen würde. Vor 2 Jahren etwa hat er sich geweigert, dass er auf die Liste der Nominierten für den Deutschen Buchpreis kommt. Also habe ich Ralf Rothmann bei unserem Gespräch im August des vorigen Jahres gefragt: Andere Preise haben Sie angenommen, Ralf Rothmann. Welche wollen Sie nicht?
Na, ich möchte mich vor allen Dingen nicht bewerben und anstellen für einen Preis. Das entspricht nicht meinem Naturell, und ich möchte nicht in Konkurrenz zu anderen Schriftstellern treten, denn die Literatur ist kein Konkurrenzbereich. Und auch wenn sie immer mehr in den Marketingbereich abgleitet, aber das ist nicht meine Art, mit Literatur, mit dem Schreiben oder mit Kollegen umzugehen.
Also in Klagenfurt wollten Sie auch nie lesen?
Nein, nie.
Was haben Sie gegen solche Vorlesewettbewerbe?
Ja, bei Klagenfurt, da hatte mich abgeschreckt eine Äußerung von Peter Handke in den 70er Jahren zu Klagenfurt, zu den Teilnehmern in Klagenfurt. Und Peter Handke, muss man wissen, war damals mein Gott in den 70er Jahren. Na, er war ja der erste Popstar unter den Literaten und hatte eine ungeheure Autorität damals. Und er hat in einem Zeitartikel geschrieben: Und die armen, schwitzenden Teilnehmer in Klagenfurt, sie werden immer nur Talente bleiben. Ich glaube, eindringlicher konnte man mich nicht abschrecken.
Sie haben aber was gegen akademische Schreibwerkstätten. Spricht da so der alte Handwerker aus Ihnen, der Nicht-Akademiker?
Nein. Ich habe auch nichts persönlich gegen Schreibwerkstätten oder Universitäten, an denen Schreiben gelehrt wird. Das entspricht nur nicht mir. Also ich denke, dass jeder muss sich selbst auf die Sprünge helfen, muss sich selbst auf die Schliche kommen. Und das Schreiben ist eine sehr individuelle, individualistische Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass man Schreiben wirklich lernen kann. Nicht einmal das Handwerkliche kann man wirklich lernen. Denn jeder hat seinen eigenen Atem und seinen eigenen Charakter, der wiederum seine Sprache färbt und eintönt. Und was mir ein guter Satz ist, muss anderen noch lange kein guter Satz sein.
Aber ich kann die Techniken verfeinern und ich kann ja profitieren von dem, was ich erlebt habe. Ihre Bücher leben ja davon, dass Sie schildern, was Sie selber erlebt haben. Ob das jetzt so eine Kneipenszenerie ist, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, ich sitze mittendrin in der Essener Kneipe, wo sich all die Theaterschauspieler da getroffen haben in den 70er Jahren, beschreiben Sie das. Ob das auf dem Bau ist, ob das im Krankenhaus ist. Also ich lerne da ja doch etwas.
Sie als Leser lernen etwas. Ja, hoffe ich doch.
Und Sie als Schriftsteller nicht?
Natürlich, ich versuche einfach nur, meine Erfahrungen zu gestalten, nicht? Und mein Ansatz ist, das geht eben über die Erfahrung. Ich denke, dass ein Schriftsteller sich Erfahrungen aussetzen sollte. Und ich weiß nicht, ob man jetzt in Seminarräumen so mitteilenswerte Erfahrungen macht. Kann ja sein, aber ich habe die Erfahrung wiederum nicht gemacht und bin dann lieber durch Mexiko getrampt und habe da wesentlichere Dinge für mich erlebt.
Was haben Sie da für sich Wesentliches erlebt?
Naja, man lernt halt Menschen kennen. Man lernt Menschen kennen, die man im bequemen Stadtleben in Berlin vielleicht nicht kennengelernt hätte. Ja, es war
zum Beispiel?
Sich auszusetzen, sich auch Gefahren auszusetzen. Das war Anfang der 80er Jahre, als ich oder fast schon Mitte der 80er Jahre, als ich ein Jahr durch Lateinamerika getrampt bin. Und sich selbst zu vertrauen und sich selbst kennenzulernen, all diese Sachen, das war eine Erfahrungsreise, die sie später, obwohl ich kaum je über diese Zeit geschrieben habe, so expressis verbis, die hat sich dann doch sehr ausgewirkt auf mein Tun.
Was würden Sie sagen, haben Sie da gelernt, was Sie verinnerlicht haben, was nicht mehr aus Ihnen rausgeht?
Das ist in erster Linie sind das wahrscheinlich visuelle Eindrücke gewesen. Licht, Farben, Stimmungen.
Gibt es da einen Ort, der immer noch bei Ihnen im Kopf ist?
Ja, Morelia in Mexiko, das war ein ganz großes Glück. Vielleicht auch, weil ich mich da verliebt habe und eine Bilderbuchromanze für einige Wochen hatte. Aber das war schon ein Ort, der nachwirkt.
Beim Deutschen Buchpreis ging es um Ihren Roman Im Frühling sterben. Das ist ein Buch über zwei junge Melker, zwei enge Freunde, die gegen Ende des Zweiten Krieges gegen ihren Willen zur Waffen-SS eingezogen werden. Und der eine desertiert dann, wird zum Tode verurteilt und sein Freund gehört zum Erschießungskommando. Wie sind Sie auf diese Geschichte gekommen?
Ja, zunächst mal ist es ja die Geschichte meines Vaters, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Denn mein Vater, Jahrgang 1926, der hat natürlich, wie viele oder fast alle seiner Generation, nicht über seine Kriegserlebnisse gesprochen. Und als ich ihn mal darum bat, das mir wenigstens mal aufzuschreiben, hat er kurz und knapp gesagt, naja, du bist der Schriftsteller. Und so habe ich mich...
Sie haben ihm mal eine Kladde geschenkt, damit
ja,
er
ja,
das
genau.
tut, und hat er trotzdem nicht getan.
Nein, da waren dann ein paar Ortsnamen drin, aber sonst war nichts drin. Und er war natürlich auch nicht gewöhnt, sich auszudrücken. Er war Bergmann und hat sein Leben lang Bildzeitung gelesen und sich schriftlich auszudrücken ging schon mal gar nicht. Naja, und dann diese Geschichte mit dem Mann, der seinen besten Freund erschießen musste, die hat mir tatsächlich jemand erzählt. Ja, ein Bekannter in Norddeutschland, ein älterer Mann, der sofort, wir kannten uns gerade 20 Minuten, der mir das sofort erzählte als wildfremden Menschen und der natürlich von mir, wie soll ich sagen, entschuldet werden wollte. Er wollte natürlich hören, was ich ihm auch sagte. Naja, was solltest du tun? Sonst hätte man dich auch an die Wand gestellt. Ja, wer will da Richter sein? Aber das hat so nachgewirkt in mir, dass ich das in den Roman eingebunden habe.
Also Ihr Vater hat nicht darüber gesprochen, wie das ja die allermeisten aus dieser Kriegsgeneration getan haben. Und Sie schreiben in dem Buch, dass traumatische Erlebnisse über die Gene im Grunde vom Vater zum Sohn vererbt werden. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da von ihm sowas geerbt haben?
Ja, als ich das Buch schrieb, wusste ich ja gar nicht, dass es so etwas gibt, dass die Traumata vererbbar sind. Das ist ja mittlerweile ein riesiger psychologischer Zweig. Es gibt unzählige Bücher darüber. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts darüber. Was mir auffiel an mir selbst war, dass ich seit der Pubertät etwa ein-, zweimal im Jahr geträumt habe, dass ich erschossen werde. Bis dahin hatte ich nie in meinem Leben in eine Pistolenmündung geblickt. Und ich fragte mich immer, woher kommt dieser Traum? Und sprach mal mit einem Mediziner darüber, einem Freund. Und er sagte, naja, wahrscheinlich hast du die Traumata deines Vaters geerbt, der ja in den letzten Kriegsmonaten eingezogen wurde und wahrscheinlich permanent Angst hatte, erschossen zu werden.
Wie schwer war das dann für Sie, die Szene zu schreiben, wo Walter seinen besten Freund Fiete erschießt?
Das war schier unmöglich, weil ich das überhaupt nicht erfahren habe. Und wie ich vorhin schon sagte, wenn was die Grundlage meines Schreibens ist, dann meine persönliche Erfahrung. Und das wäre nun die reine Fiktion gewesen und dazu über einen Gegenstand, wo ich denke, nein, das schaffst du nicht. Also ich habe kurz gesagt, monatelang habe ich an dieser Szene herumlaboriert und dachte dann irgendwann so, jetzt scheitert das Buch eben, dann ist es eben gescheitert. Ja. Und hatte es schon fast aufgegeben. Ja, und dann passierte meiner Frau und mir eben diese Geschichte in Berlin-Frohnau, einem sehr langweiligen bürgerlichen Bezirk.
Wo Sie leben?
Wo ich lebe. Und wir kamen aus dem Restaurant um 22 Uhr und plötzlich steht da ein Mann mit Pistole vor uns und raubt uns aus. Ja, das alles ging glimpflich ab und hatte eine leise Albtraumtönung natürlich. Aber wir hatten weder Angst noch Furcht. Wir konnten das einfach schlichtweg nicht glauben. Und wie sehr ich im Schock war, sah man dann noch an der Frage, die ich dem Mann stellte. Ich holte meine Geldbörse raus und sagte, wie viel brauchen Sie denn? Ja, und der sagte natürlich alles. Und so ein vermummter Mensch. Aber da habe ich zum allerersten Mal in die Mündung einer Pistole geschaut. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Und die Pistole, die sich auf mich gerichtet hat, das war nicht mal das Schlimmste. Aber als ich am Anfang noch sagte, oh, ich habe gar kein Geld, ne? Als er die Pistole dann auf meine Frau richtete und ich merkte, oh Gott, du bist jetzt hier in einem Albtraum, du musst jetzt aufwachen, ja? Das war für mich das wirklich, wirklich Tragische. Und nachdem das passiert war, nachdem die Aufregung sich gelegt hat, konnte ich plötzlich diese Szene schreiben, diese Erschießungsszene. Und zwar innerhalb von 2-3 Stunden war die plötzlich, wo ich vorher Monate, ich kann es nicht erklären, ich will es auch gar nicht erklären, aber es hatte schon eine mystische Dimension. Ja.
Haben Sie das sofort danach gemacht? Also, als Sie zu Hause sind und natürlich die Anzeige bei der Polizei aufgeben, haben Sie sich da sofort hingesetzt?
Nee, am nächsten Tag. Die Nacht habe ich nicht geschlafen, natürlich, vor lauter Aufregung und so weiter. Und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und dann war es in 2-3 Stunden getan.
Der Schriftsteller Ralf Rothmann, heute unser Gast, geboren 1953 in Schleswig und als Kind dann aber nach Oberhausen im Ruhrgebiet gekommen. Was sind da Ihre ersten Kindheitserinnerungen?
Tristesse. Abgrundtiefe Traurigkeit. Ich war wahrscheinlich 5 Jahre alt. Mein Vater war ja Melker in Norddeutschland. Das war ja damals noch ein richtiger Lehrberuf. Und er war auf einem Gutshof, hatte 35 Kühe und einen Bullen zu versorgen, zusammen mit meiner Mutter. Und dann ging das da oben nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und es gab damals Ende der 50er Jahre nochmal so einen Kohleboom. Dann ist er ins Ruhrgebiet, er ist ursprünglich aus Essen. Ist er ins Ruhrgebiet und hat da schon mal gearbeitet und hat die Familie dann nachgeholt. Und wir wurden dann in eine dieser neu gebauten Zechensiedlungen einquartiert, wo nicht mal die Straßen asphaltiert waren und wo es nicht wie in Norddeutschland endlose Felder und Weizenfelder und Wälder und Kühe gab, sondern da gab es nur Kiesgruben, Baggerlöcher, Schlackehalden. Als Kind, ich kann mich deutlich daran erinnern, wir sind mit dem Möbelwagen gekommen. Ich saß noch im Führerhaus des Möbelwagens und habe gedacht, um Gottes Willen, nein, nein, hier nicht. Ich bin aus dem Paradies verstoßen. Das war mein unartikuliertes Denken in dem Fall.
Haben Sie dann Freunde gefunden?
Ja, viele, viele und rasch natürlich. Und es war ja auch eine wunderbare Zeit letztlich dann. Als Kind steckt man das dann ja schnell weg, solche Enttäuschungen. Und wir hatten alle Freiheiten damals in diesen Zechensiedlungen. Das war so, die Pädagogik bestand darin, dass die Eltern sagten, wenn die Glocken läuten, es war eine streng katholische Gegend, um 12 Uhr, wenn die Glocken läuten, kommst du zum Mittagessen nach Hause. Wenn die Laternen angehen, kommst du zum Abendessen und zum Schlafengehen nach Hause. Der Rest der Zeit war, sofern keine Schule war, absolut frei und jeder konnte machen, was er wollte. Und das war natürlich göttlich für ein Kind.
Aber in der Schule waren Sie so ein bisschen manchmal auch der Einzelgänger, weil Sie glaube ich, auf dem Schulhof in der Ecke und dann eins, wie wir im Pott sagen würden, auf die Schnauze gekriegt haben.
Ja, klar, weil das natürlich als Arroganz gewertet wurde, was gar nicht war. Ich war einfach nur scheu. Ich unglaublich scheuer Mensch gewesen. Und die Arbeiterkinder im Ruhrgebiet, die waren natürlich einen ganzen Zacken ruppiger. Ja. Und ich stand einfach nur immer am Schulhofrand und habe mir die ganze Sache beobachtet. Und das führte schon mal dazu, dass der eine oder andere den Ellbogen ausfuhr.
Und was haben Sie dann gemacht? Haben Sie Ihren auch ausgefahren?
Am Anfang nicht. Nee, am Anfang war ich einfach nur perplex, dass ein Mensch einem anderen Gewalt antun konnte. Das war mir neu. Denn ich habe da im Norddeutschland natürlich, ein Paradies und zwischen Tieren und wohlwollenden Erwachsenen. Und es war alle Zeit der Welt und so weiter. Aber dann später habe ich mich gelernt zu wehren. Doch.
Ihre Mutter hat aber auch ganz schön zugelangt. Die hatte heftigere Erziehungsmethoden.
Ja, sie wusste es nicht anders, natürlich. Nicht? Sie war selbst ein Kind einer Familie. Sie war die älteste Tochter von 7 Kindern. War verantwortlich für die Kinder, weil die Mutter alleinerziehend war, Landproletariat. Die musste also fürs tägliche Brot sorgen. Das heißt, meine Mutter musste die Kinder erziehen, die Geschwister. Und da hat sie natürlich auch keine Diskussionen geführt. Da wurde der Kochlöffel rausgeholt und draufgehauen, wenn irgendwas quer lief. Und so hat sie das auch mit ihren eigenen Kindern später gemacht. Nee.
Wenn ich die Mütterbeschreibung in vielen ihrer Bücher lese, dann habe ich manchmal so das Gefühl, sie beschreiben da so eine Mutter, wie sie sie gern gehabt hätten. Trotz aller Schrulligkeiten. Hm. Also die sind feierfreudig bis zum Gehtnichtmehr. Samstags muss getanzt werden, bis in den frühen Morgen und getrunken werden. Und die Kettenraucherin, alles. Aber es sind alles unglaublich wundervolle, herzenswarme Menschen. Haben sich da Ihre Mutter so ein bisschen neu geschrieben?
Ja, ein bisschen neu schon, besonders was die Herzenswärme betrifft. Denn die habe ich als Kind natürlich nicht so empfunden. Also wenn sie geprügelt werden bis aufs Blut, dann ist von Herzenswärme nicht mehr viel, kann da nicht mehr viel die Rede sein. Aber ist schon so, dass ich meine Mutter auch bewundert habe. Man muss sich vorstellen, es waren die 60er Jahre. Sie war unter anderem Kellnerin und es ist natürlich schon ein Skandal gewesen, wenn eine Frau überhaupt auf der Straße geraucht hatte. Ja, da habe sogar ich als Kind sie angefahren. Du darfst hier nicht rauchen. Und dann sagt sie, wieso das denn? Bist du bekloppt? Oder? Und unsere anständige Frau raucht nicht auf der Straße. Das hatte ich irgendwo aufgeschnappt. Und das war die Haltung. Nicht? Und wenn meine Mutter nach der Sonntagsmesse auf dem Kirchenvorplatz mit der Zigarette Zigarette stand, dann haben die Leute sie angesehen, als wäre sie aussätzig. Nicht? Und sie war eine leidenschaftliche Tänzerin. Sie hat einen Twist-Wettbewerb gewonnen in der Gaststätte Maus in Oberhausen in den 60er Jahren, als Twist wirklich als was Verrufenes galt. Ich weiß noch, die Trophäe, der Preis war ein Wellensittich, ja, mit Käfig. Der stand dann bei uns auf dem Küchenschrank. Ja.
Hat er den Namen?
Hansi natürlich, wie alle Wellensittiche.
Das heißt, Ihre Mutter hat Sie möglicherweise auch geprägt? Also Sie gehörten dann ja zu so einer, ich sag mal, so widerständigen Musik, lange Haare natürlich und alles, was dazugehört und auch ein bisschen Kiffen und sowas. War Ihre Mutter da auch so eine Art Vorbild vielleicht so?
Nee, Kiffen nicht, das war eine andere Generation. Das Kiffen gab es überhaupt nicht. Das habe ich später mit 20 habe ich das so am Rande in Essen erfahren.
Aber ja gut, aber lange Haare war klar.
Lange Haare war aber nicht klar, war klar, aber war ein enormes Problem. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Unsere Lehrer haben uns nach Hause geschickt, wenn die Haare ein Finger breit über dem Hemdkragen standen. Dann wurden wir nach Hause geschickt zum Friseur in Oberhausen. Das war ganz übel. In Oberhausen, da haben Taxifahrer rudelweise Jagd auf Langhaarige gemacht und sie dann geschoren. Nicht? Also das war schon, lange Haare zu haben, war schon ein Akt der Opposition, den viele nicht ertragen konnten.
Aber nochmal, Ihre Mutter hat ja auch so dieses Individuelle nach außen hin dargestellt und so. Ja, haben Sie da ja so ein bisschen was von mitgenommen?
Ja, dieser unbändige Freiheitswille, den sie hatte, den habe ich ganz sicher geerbt. Und vor allen Dingen dieses Gefühl für Rhythmus, für Musik. Meine Mutter war ein unglaublich, also die hat immer nur gepfiffen, gesungen und ist sogar während der Hausarbeit mit Stöckelschuhen in der Wohnung rumgelaufen. Ja, sie war immer so eine Rhythmusnatur. Und das hat sich mir bis hin in mein sprachliches Empfinden hinein vererbt, denke ich.
Und wie hat Ihr Vater Sie geprägt?
Ja, mein Vater einfach nur durch seine stille Gegenwart. Das war ein Mann, der nichts weiter wollte, als die Familie versorgen. Und ich glaube nicht, dass viel Zuneigung zwischen den Eltern bestand. Und da hatte jeder seinen Platz, seine Rolle. Die Mutter erzog die Kinder und der Vater sorgte dafür, dass das Geld hereinkam. Und mein Vater hatte eben aus diesen Kriegsjahren eine unglaubliche Melancholie mitgebracht. Und diese Melancholie, die hat bei mir oftmals so regelrechte Mitleidsanfälle erzeugt. Also ich wollte mich eigentlich immer an ihn schmiegen und wollte ihn trösten. Ich wusste nicht wofür. Vielleicht nur für sein trauriges Gesicht, aber er ließ das nicht zu. Er ließ keine Nähe zu.
Wie alt waren Sie, als Sie das Bedürfnis hatten?
Naja, das war schon seit meine ganze Kindheit eigentlich. Auch später noch, als ich schon in der Pubertät war.
Ihre Eltern sind beide in den 80er Jahren gestorben. Das heißt, die haben ihre großen Bucherfolge, die an den 90ern dann begonnen sind, nicht mehr mitbekommen. Was glauben Sie, hätten Ihre Eltern zu ihren Büchern gesagt?
Naja, das erste Buch, da gab es dann den krönenden Spruch, ja Junge, das ist ja schön und gut.
Das waren das noch Gedichte oder Erzählungen?
Das waren die erste Prosa. Zu dem Lyrikband haben sie gar nichts gesagt. Als ich meinen Vater mal fragte, hast du denn mal da reingeschaut, da hat er gesagt, naja, verstehe ich ja doch nicht. Und bei dem ersten Prosabuch, eine Erzählung, 130 Seiten, da hat er gesagt, naja, schön und gut, das mit dem Bücherschreiben, aber wärst du damals mal Maurer geblieben, dann könntest du jetzt schon Polier sein.
Aber Sie haben als Kind schon zum Lesen gefunden. Wie war das?
Eben auch wieder über den Vater. Das war ganz eigentümlich. Mein Vater hat zum Einschlafen gelesen. Jerry Cotton-Romane und so ein Zeug, so Groschenzeug, ja. Und ich glaube, als Kind habe ich das einfach kopiert. Ich habe mich dann mit Karl May oder Enid Blyton oder irgendwas vor der Nase, habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe meinen Vater kopiert. Bin so ins Lesen gekommen.
Ja. Büchern aus der Bücherei?
Aus der Bücherei, aus der Schul- und Fahrbücherei, was immer ein großes Glück war, besonders für mich, wenn ich die Bücher von Enid Blyton ergattern konnte, die ich noch nicht gelesen hatte. Ja, dieser eigentümliche Geruch der Bücher in den Leihbüchereien, das war für mich, das hat schon fast eine erotische Qualität. Und dann gab es natürlich im Ruhrgebiet, in dieser subproletarischen Region, gab es diesen magischen Satz, stör den Jungen nicht, der liest. Da war offenbar die Hoffnung mit verbunden, ne? der macht was Besseres aus sich. Dabei habe ich oftmals gar nicht gelesen, sondern habe mich gewissermaßen hinter der Kladde versteckt, um meinen eigenen Träumen nachzuhängen.
Zu Gast im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur der Schriftsteller Ralf Rothmann, der dann nach der Schule Maurer gelernt hat. Warum ausgerechnet Maurer und warum sind Sie nicht Bergmann geworden wie Ihr Vater?
Das wollte eben mein Vater nicht. Mein Vater hat gesagt, wenn du auf den Pütt gehst, so hieß ja die Zeche der Pütt, wenn du auf den Pütt gehst, haue ich dir die Schippe ins Kreuz. Also er selber hat seine Arbeit ja doch letztlich als Tortur empfunden. Das war ja auch. Ich meine, es gab Schichten, von denen er erzählt hat, wo er 8 bis 10 Stunden bis zum Bauch im Wasser stand, mit dem Presslufthammer irgendwas abbrach. Das war gewissermaßen verboten. Ich war 14. Ich hatte durch die Schulreform war ich schon mit 13 aus der Schule entlassen. Da durfte man in Deutschland und darf man wahrscheinlich immer noch nicht arbeiten. Da musste ich ein Jahr überbrücken. Da bin ich in die Handelsschule gegangen, nur um zu sehen, dass also das Kaufmännische mir nun gar nicht lag. Und dann, Zeche ging nicht. Und alle meine Freunde waren entweder auf der Zeche oder auf dem Bau. Und da habe ich gesagt, da gehe ich eben auf den Bau, ohne mir lange was zu überlegen. Nicht? Und dann habe ich eine Mauerlehre angefangen.
Warum lag das Kaufmännische Ihnen überhaupt nicht auch mit Schreiben zu tun?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin keine mathematische Natur und das ganze Buchhalterische und auch dieses, ich bin ein durch und durch verträumter Mensch gewesen, bin es wahrscheinlich immer noch in gewisser Weise. Und ich erinnere mich mit Schrecken an die Schreibmaschinenstunden, die wir hatten. Da wurde dann der Raum verdunkelt und man musste von der Grundstellung, ASDF, JKLÖ, musste man dann im Dunkeln schreiben. Aber ich hatte mich schon bei der Grundstellung verhauen. Meine Finger lagen ganz woanders. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, da war ich so in Panik, dann halte ich jetzt wenigstens an den Rhythmus der anderen. Die haben ja alle dasselbe geschrieben, das der Lehrer diktiert hat. Und dann schrieb ich diesen Rhythmus einfach nur mit. Und natürlich war das war nicht mal mehr konkrete Poesie, was dann auf dem Blatt stand. Nicht? Das war, dass der Lehrer schaute mich an und sagte, glaubst du wirklich, dass du hier richtig bist?
Ja. Aber haben Sie da nicht Schreibmaschinen wenigstens ein bisschen gelernt, was Ihnen dann später geholfen hat, wenn Sie die Romane und die Prosa und die Lyrik geschrieben haben?
Ja, ich habe zwar kein 10-Fingersystem, aber ich sag mal, ein 7,5-Fingersystem habe ich.
Wann haben Sie denn damals überhaupt so dann angefangen zu schreiben und zu dichten?
Das war schon in der Zeit als Maurer, so auf die letzten Seiten meines Berichtshefts, da habe ich schon versucht, das ein oder andere Gedicht zu schreiben. Und der Impuls kam ja auch letztlich daher, auch wieder vom Vater. Der hat ja diese Jerry-Cotton-Hefte gelesen, wie ich gerade sagte, und die sind ja völlig uninteressant. Selbst für einen 11-Jährigen oder 12-Jährigen ist das völlig uninteressant. Der dunkelgrüne Jaguar, die Blondine, die Schüsse aus dem Hinterhalt, immer dasselbe. Aber was interessant war für ein Kind, auf der letzten Seite dieser Jerry-Cotton-Hefte gab es immer so winzige Anzeigen, die warben für so ganz obskure Dinge. Zum Beispiel spanische Fliege gegen sexuelle Ermattung oder Röntgenbrillen, mit denen man angeblich durch die Kleider der Frauen sehen konnte. Und da wurde auch geworben, ich erinnere mich deutlich, für ein Schlankheitsmittel, das Wunder vollbringen sollte. Und die warben mit einem Spruch, den ich heute noch genial fand: Das ist das Schicksal aller Dicken. Sie fallen um beim Blumenpflücken. Und als ich das las, war ich so verzaubert, dass ich dachte, wenn man sowas Wunderbares mit Sprache machen kann, dann will ich irgendwie schreiben.
Aber wie haben denn Ihre Maurerkollegen da, Ihre Chefs, die Sie ausgebildet haben, reagiert, wenn die sowas mitbekommen haben?
Na, die haben es ja nicht mitbekommen. Ich habe das ja völlig geheim gehalten. Solange wie ich im Ruhrgebiet lebte, da war einzig und allein auffällig, dass ich mal in der Baubaracke in den Pausen, während alle ihre Bildzeitungen lasen, habe ich schon mal ein Reklamheft rausgeholt. Weil ich gerade irgendwas von Kleist spannend fand oder von ich weiß nicht wem. Ja. Und das erregte schon ein Stirnrunzeln und so. Was hast du denn da? Aber im Grunde genommen wusste das keiner im Ruhrgebiet, dass ich schrieb.
Also wohlgefühlt haben sich bei der Maurerei nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, aber es hatte natürlich den Vorteil, dass man Geld verdiente. Nicht? Und ich habe schon als Lehrling im Akkord gearbeitet, obwohl das verboten war. Und ich hatte plötzlich Geld. Und das hieß natürlich nichts anderes als Freiheit. Das hieß Führerschein machen können, Gebrauchtwagen kaufen und weg.
Weg nach Essen in
die Disco. Weg nach Essen zunächst mal. Essen war Disco. Der bärlos im Vergleich zu Oberhausen. Und dann ging es weiter, ja.
Sie haben dann später als Krankenpfleger auch gearbeitet. Mm. Und Sie schreiben in dem Buch Stier, dass es zwischen Maurer auf dem Bau und Pfleger im Krankenhaus im Grunde keinen Unterschied gibt. Wieso?
Naja, ich dachte immer, auf dem Bau wird viel getrunken. Aber bis ich dann merkte, dass im Krankenhaus wenigstens ebenso viel getrunken wurde. Nur eben feinere Sachen. Sekt mit Orangensaft und so weiter.
Cognac
auch und so. Aber gut, das war nicht der Grund, sondern die Arbeit war einfach ähnlich schwer. Die war ähnlich erschöpfend. Besonders wenn man wie ich als ungelernter Pflegehelfer arbeitete und eigentlich immer den Drecksjob machen musste. Na, alles, was so anfällt im Krankenhaus, muss ja nicht ins Detail gehen.
1976 sind Sie nach Berlin mit 23 Jahren. Warum ausgerechnet nach Berlin? War das so der Schritt zum Erwachsenwerden?
Nein, das waren zweierlei. Es war einerseits war das eine Liebesgeschichte. Ich bin meiner damaligen Freundin hinterhergereist, wenn man so will, die nach Berlin zog. Denn damals war Berlin, das West-Berlin war ja sehr interessant. Man hat ja für Leute die Arbeit die arbeiten wollten hier. Man kriegt ja, ich weiß nicht, welche Berlin-Zulagen und so weiter. Und es gab Berufe und Wohnungen genug und so. Und sie ist hierher gezogen und ich bin mitgezogen. Das hatte aber natürlich auch den Grund, weil in Berlin, wer in Berlin lebte, musste nicht zur Bundeswehr. Ich wollte nicht zur Bundeswehr. Ich habe verweigert. Und ich musste diese, wie ich heute finde, schrecklichen Anhörungsverfahren durchmachen. Und ich wurde dann abgelehnt, allen Ernstes, mit der Begründung, meine Begründung sei zu intellektuell. Ich habe sicher damals als 18-Jähriger mit Schopenhauer oder ich weiß nicht was argumentiert. Ja. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber ich will doch Ersatzdienst machen. Und der war damals sogar noch ein halbes Jahr länger als Wehrdienst. Ja. Und man wollte mich das nicht machen lassen. Und habe ich gesagt, na gut, Leute, dann tschüss.
Warum haben Sie eigentlich nicht Abi nachgeholt und dann Germanistik studiert?
Ja, ich hatte das auch schon mal in Erwägung gezogen, aber ich bin kein Mensch, der sehr konzentriert arbeiten kann. Und es hat mich dann letztlich auch nicht interessiert. Und ich kam dann nach Berlin und hatte dann plötzlich auch einen Mentor, einen Schriftsteller, der auch gesagt hat, also pass mal auf, schreiben lernst du nicht an der Universität, sondern schreiben lernst du, wenn du dich aussetzt.
Wer war das?
Ja, das war Christoph Meckel damals und das war eine große Hilfe.
Sie haben dann aber ja auch so dass diese Berliner Literatenszene erlebt. Haben Sie manchmal vielleicht über die auch ein bisschen gelächelt, wenn Sie es überlegt haben? Das waren zum großen Teil ja auch Bürgerkinder, die überhaupt nicht das mitgemacht hatten, was Sie mitgemacht haben. Und Sie konnten da wirklich vom wahren Leben erzählen?
Nein, ich habe da niemanden belächelt. Und es war auch nicht so, dass ich großen Kontakt hatte. Es gab ein paar Bekannte und Freunde, die auch anfingen gerade zu schreiben. Und da lebte man sich mit der Zeit dann auseinander, aber im Grunde genommen war das nicht so. Ich war auch wenig unter Autoren, muss ich sagen. Also auch da ist meine randständige Existenz durchgebrochen. Ich habe dann auch lieber am Rand gestanden und habe mir alles angeschaut.
Wo waren Sie da? In welchen Ländern?
Ich war oft im Buchhändlerkeller. Das war Ende der 70er Jahre. Das war eine tolle Adresse, weil man da konnte man Autoren bei Lesungen erleben. Auch Autoren, die man zum Beispiel nicht mochte und hatte Erleuchtungserlebnisse.
Welcher?
Ich zum Beispiel mochte lange Zeit Jürgen Becker überhaupt nicht, den Lyriker Jürgen Becker. Ich dachte, was ist das für eine kalte Soße? Ja, das soll ich mir reinziehen. Und dann war ich mal auf einer Lesung von Jürgen Becker. Und dann merkte ich, wie der seine Sätze betonte, wo er die Pausen machte und so weiter. Und dann erlebte ich, mein Gott, ja, so will der gelesen werden. Und dann war das plötzlich eine ganz große Sache.
Und als was haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie Ihr Geld mitverdient?
Ich habe hier in Berlin lange Zeit in einer Druckerei gearbeitet, die auch Lichtpausen herstellte für Architekten. Sowas gibt es heute gar nicht mehr, das machen alles Computer. Und diese Baupläne mussten dann auch in ganz Berlin ausgefahren werden. Das heißt, ich habe alle möglichen Architekturbüros in der ganzen Stadt kennengelernt. Ja, und ich habe in der Großküche gearbeitet. Dann habe ich lange in einer Kneipe gearbeitet, was auch wunderbar war. Denn da konnte ich dann, man überlege, damals habe ich eine Wohnung gehabt für, ich glaube, meine Miete betrug 120 Mark. Ja. Und da musste man zweimal die Woche arbeiten in einer Kneipe und als Koch. Das war so Bratkartoffel-Spiegeleier-Niveau, nichts Besonderes. Und man hatte die Miete drin. Und das war schon sehr schön. Nicht? Und konnte mich da in der Zeit auch mehr um meine mir entsprechende Ausbildung kümmern. Also die Sachen lesen, die ich lesen wollte.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur hören Sie heute eine Wiederholung aus aktuellem Anlass. In der nächsten Woche nämlich bekommt der Schriftsteller Ralf Rothmann den mit 20.000 Euro dotierten Uwe Jonsson-Preis. Und zwar für seinen Roman »Der Gott jenes Sommers«. An dem hat er gearbeitet, als wir uns im August vorigen Jahres unterhalten haben. Ein ganz klein wenig hat Ralf Rothmann davon erzählt, wie gleich zu hören ist. Aber erst einmal die Frage nach seinen Marotten, zu denen auch gehört, dass er gerne Klingelschilder an Haustüren studiert.
Ja, ich suche halt immer nach sprechenden Namen, nach Namen, die eine gewisse Aura haben, ein gewisses Leuchten und die denen, was mir vorschwebt, an dem ich gerade schreibe, irgendwie entsprechen. Und deswegen studiere ich halt Klingelschilder, nicht? Und suche nach außergewöhnlichen, aber natürlich auch nicht nach zu außergewöhnlichen Namen, denn zu gesucht dürfen sie natürlich auch nicht sein.
Ja, sagen Sie mal welche.
Zum Beispiel Colleen, eine meiner Figuren heißt Colleen, mit C geschrieben. Das fand ich einfach vom Optischen sehr schön, ja.
Und die andere Marotte, die kommt zum Tragen, wenn Sie in der S-Bahn fahren. Das heißt, jemand, der jetzt zuhören sollte und in Berlin S-Bahn fährt und auf einmal einen Herren neben sich hat, mit Brille, Haaren immer noch ein bisschen länger, der sich ganz zielgerichtet neben ihn setzt, dann muss er damit rechnen, dass Sie das sind.
Naja, so auffällig würde ich es nicht machen. Ich würde mich nicht zielgerichtet daneben sehen. Aber es ist schon so, ich setze mich in der Regel neben Leute, neben die sich andere nicht so gern setzen. Bauarbeiter mit staubigen Monturen oder Leuten mit einer Wodkaflasche in der Hand. Denn da erfährt man natürlich schon den einen oder anderen Satz, der einem dann poetisch erscheint, niederschreibenswert.
Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
Ja, vor kurzem, oder noch nicht mal so lange her, da sagte jemand, ich hatte den Hund doch schon anbezahlt. In diesem klagenden, mitleidheischenden Berliner Ton. Irgendwas war da schiefgegangen und er sagte zu seinem Kumpel, aber ich hatte den Hund doch schon anbezahlt. Dann dachte ich, sowas muss man aufschreiben, ja.
Welches Buch haben wir da als nächstes von Ihnen zu erwarten?
Wo der Satz vorkommt, meinen Sie? Das weiß ich nicht. Der wird schon irgendwo seinen Platz finden.
Gut, aber auch wenn der Satz nicht vorkommt im nächsten Buch, woran arbeiten Sie jetzt?
Ich arbeite an einer Geschichte, die in gewisser Weise die Fortsetzung des letzten Romans ist, Im Frühling sterben. Der heißt Der Gott jenes Sommers, also auch im Titel klingt das an. Und das ist eine Geschichte eines 12-jährigen Mädchens, die in dieser Zeit, in den letzten Kriegsmonaten, Zuflucht gefunden hat auf einem Gut bei Kiel. Sie ist eigentlich Kielerin, muss da aber weg mit ihrer Familie, weil Kiel ja ganz furchtbar bombardiert wird. Und macht auf diesem Gut ihre ersten Erfahrungen. In jeder Hinsicht. Und das ist die Geschichte.
Mehr wollen Sie nicht erzählen?
Mehr möchte ich nicht erzählen. Da bin ich ein bisschen abergläubisch.
Okay, abergläubisch. Sind Sie denn gläubig? Wie religiös sind Sie? Sie spielen ja auch gern mit Bibelzitaten.
Ja, das hängt mit der Erziehung zusammen. Dieses brachialkatholische damals im Ruhrgebiet, wo man jeden Samstag zur Beichte gehen musste, obwohl einem schon gar nichts mehr einfiel, was man noch verbrochen haben könnte. Und also
unkeusche Gedanken.
Ja, natürlich, daran waren die Priester am meisten interessiert. Und also hat man natürlich viel erfunden. Vielleicht kommt da auch mein Hang zum Fabulieren aus den Beichtstühlen der katholischen Kirche. Ich weiß es nicht. Und was heißt nun gläubig? Ich bin nicht gläubig in einem konfessionellen Sinn, aber es ist ja so, dass wenn das, was wir so die Wirklichkeit nennen, wenn das auch die Wahrheit wäre, dann sähe das alles ein bisschen trostlos aus. Und deswegen glaube ich schon, dass da noch was ist und dass man sich dem mal hinwenden kann aus dem Herzinneren heraus.
Aber abgesehen vom Beichten, sind Sie ansonsten gern in die Kirche gegangen?
Ja, ja, gern schon, weil das natürlich eine ästhetische Sensation war in dieser grauen Zechensiedlung, nicht? Und dieser ganze katholische Pomp mit Gold und Flitter und Weihrauch und Lilien und Rosen, das hatte eine erotische Qualität. Ich bin gerne hingegangen und ich bin auch gerne noch Messdiener gewesen, wurde dann aber rausgeschmissen, weil ich mir partout nicht diese lateinischen, das war ja noch eine Liturgie auf Latein, ich konnte mir diese Texte nicht merken, weil die wurden uns nicht übersetzt. Da wurde nur gesagt, lern das auswendig. Aber ich war nicht in der Lage, was auswendig zu lernen, was ich nicht verstehe. Es gab keine Übersetzung für dieses Ad Deum Filetificat Juventutem Meam oder so. Und dann bin ich nur Lektor geworden, was aber auch gut war. Denn so habe ich die Bibel kennengelernt und las.
Also Lektor bei den Gottesdiensten.
Bei den Gottesdiensten. Und Lesung aus dem 13. Brief der Korinther und ich weiß nicht was. Und da habe ich A, die Lust an meiner Stimme entdeckt und B, natürlich diese Lust am Rhythmus der biblischen Sprache, die ja ungeheuer ist, gerade was das Handwerkliche betrifft.
Gehen Sie heute noch in die Kirche?
Nein, nein.
Aber glauben Sie noch?
Ich sagte ja gerade, ich glaube, dass das, was wir hier, was wir erleben, was wir erfahren, dass das nicht alles sein kann und dass es gibt einen Schöpfergrund und wenn Sie das Glauben nennen wollen, ja.
Die Neue Zürcher hat nur über Sie geschrieben, dass Sie sich selber als einen unsozialen Schriftsteller bezeichnen.
Naja, unsozial in dem Sinne, dass ich nicht sehr kommunikativ bin, ist da wahrscheinlich gemeint.
Ja, das merken wir jetzt hier die ganze Zeit.
Ja gut, das ist eine Ausnahmesituation, aber im Alltagsleben bin ich eher jemand, der schweigt und ich habe eine seltsame Vorliebe für Maulwürfe. Tiere, die sich vergraben. Und ich habe mal in Brems Tierleben den ersten Satz überhaupt, wenn man Maulwurf aufschlägt, steht da unversöhnlicher Einzelgänger. Und ich dachte, ja, das trifft doch. Der Maulwurf ist mein Wappentier.
Der Schriftsteller Ralf Rothmann, unser Gast, der in seinen Büchern teilweise ganz fürchterliche Personen beschreibt, Menschen, die wirklich im Sinne des Wortes über Leichen gehen und dabei noch Erfolg haben. Ist das, was Sie über die schreiben, denen Sie irgendwann mal in Ihrem Leben begegnet sind, ist das für Sie auch nur so ein später Triumph über diese Leute?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wovon Sie reden.
Susanne Sommer aus Stier.
Ach so, 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 ja, oh Gott, ja, das ist
Susanne Sommer aus Stier. Sie wissen, nein, welche Frau nein, nein. Ich meine.
Also ich finde, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist ein Buch misslingt, wenn man sich rächen will. Also wenn man ein Buch nicht aus Liebe schreibt, ja, dann hat man schon verloren. Und wenn man sich rächen will an bestimmten Personen, dann geht es daneben. Und deswegen ist das keine Rache, das sind erfundene Figuren. Die Sie jetzt gerade, diese Frau Sommer, die Sie jetzt meinen, ist eine erfundene Figur.
Eine wirklich erfundene Figur? Ja. Und bestimmte Personen, die Sie vom Bau beschreiben, die Sie da drangsaliert haben, bis zum geht nicht mehr, da glaube ich nicht, dass sie alle erfunden sind.
Ja, in den Grundzügen mögen da Ähnlichkeiten bestehen zu einigen Menschen, die ich erlebt habe. Aber auch da ist sie, Schreiben ist ja immer ein Konglomerat aus Erfundenen, Erlebtem, Erfahrenen, nicht? Und dann passiert ja beim Schreiben auch immer noch das Wunderbare, dass Dinge eintreten, mit denen man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Ja, Facetten eines Charakters plötzlich zutage treten, die man nie selber gesehen hätte. Aus der Sprache heraus.
Können Sie sich dann mit den Leuten auf diese Art und Weise auch versöhnen?
Ich muss mich gar nicht versöhnen, denn ich bin niemandem Gram. Ja, denn alle trugen ja bei zu meinen Erfahrungen. Und insofern muss ich mich nicht versöhnen.
Ralf Rothmann war das vor einem guten Jahr im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur. Glückwunsch für den Uwe Jonsson-Preis, den er am 21. September in der Berliner Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern entgegennehmen wird. Klaus Bogatzki sagt Danke und Tschüss.